온다.
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 스티븐 아웃 라틴 아메리카.
보이스 오브 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 457. Unsere mal wieder randvolle Sendung beginnt mit Nachrichten. Wahlkampf in Guatemala. Auch die ehemalige Antikorruptionsstaatsanwältin will Präsidentin werden. Das passt dem Pakt der Korrupten gar nicht in den Kram. Der Präsident Uruguays hat ein Drittel des Generalstabs der uruguayischen Armee abgesetzt. Damit erreicht der Machtkampf zwischen Regierung und Militär einen neuen Höhepunkt. Und in Costa Rica wurde der bekannte Aktivist Sergio Rojas erschossen. Indigene und Aktivistinnen sind entsetzt, wollen aber weiterkämpfen. Und zwei Beiträge haben wir auch noch. Unter dem Motto „Für eine bessere Demokratie ohne Rassismus“ sprach die afroamerikanische Menschenrechtsaktivistin und Philosophin Angela Davis in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo vor Tausenden von Menschen. Im Nachbarland Argentinien stellt die Kooperative Eloisa Cartonera Bücher aus Altpapier her, das auf den Straßen von Buenos Aires gesammelt wurde. Wir haben mit zwei Mitarbeiterinnen der Kooperative gesprochen. Eine hochinteressante halbe Stunde wünschen mal wieder wir vom Onda Info.
Onda Info? Nachrichten. In Guatemala beginnt der Wahlkampf. Im Juni werden ein neuer Präsident, eine neue Präsidentin und ein neues Parlament gewählt. Im März hatte die ehemalige Vorsitzende des Obersten Gerichtshofes und angesehene Antikorruptionsstaatsanwältin Thelma Aldana ihre Kandidatur erklärt. Eine Kandidatur, die mächtige Gegner hat. Guatemala gilt als eines der korruptesten Länder weltweit. Und der sogenannte Pakt der Korrupten will eine Antikorruptionskämpferin um jeden Preis verhindern.
Ich glaube, Guatemala brauchte einfach dieses Erwachen, um ein Land frei von Korruption zu fordern.
Guatemala vor 4 Jahren. Gerade ist Präsident Otto Pérez Molina nach wochenlangen Straßenprotesten wegen eines riesigen Korruptionsskandals zum Rücktritt gezwungen und verhaftet worden. Ein politisches Erdbeben, ausgelöst durch die damalige Oberstaatsanwältin Thelma Aldana, die seitdem hohe Anerkennung genießt. Nun strebt die 63-Jährige nach Höherem. Als Kandidatin für die neue, aus der Protestbewegung vor 4 Jahren entstandene Partei Semilla, Samen, will Aldana im Juni an den Präsidentschaftswahlen teilnehmen. Umfragen sehen sie als aussichtsreiche Kandidatin, denn Guatemala hat die Korruption mehr als satt.
Deswegen gibt es keine Krankenhäuser, ist die Bildung mangelhaft, gibt es keine ländliche Entwicklung, weil die Korrupten das Geld stehlen.
Aldana spielt damit auch auf den aktuellen Präsidenten Jimmy Morales an. Der ehemalige Fernsehkomiker war unter dem Eindruck des Korruptionsskandals seines Vorgängers als angeblicher Saubermann mit großer Mehrheit gewählt worden, aufgestellt von einer Partei rechter Militärangehöriger. Doch mittlerweile gilt auch seine Regierung als hochkorrupt. Schon vor Monaten hatte Morales zum Gegenangriff geblasen. Erst hat er die Internationale Kommission gegen die Korruption und Straffreiheit, CICIG, des Landes verwiesen. Nun beschuldigt der Präsident die Kandidatin Thelma Aldana selbst der Korruption.
Wo ist diese Frau? Sie macht Wahlkampf, um Präsidentin Guatemalas zu werden. Wie schön. Warum glaube ich daran, dass ihr Gerechtigkeit widerfahren wird? Weil ich an das guatemaltekische Volk glaube. Weil ich das guatemaltekische Volk bin.
Der Vorwurf, die Kämpferin gegen die Korruption müsse sich doch seit Monaten immer wieder Vorermittlungen gefallen lassen. Seit kurzem wegen angeblicher Unterschlagung und Steuerbetrug. Auch Morddrohungen hat es gegeben. Dass diese Angriffe aus dem korrupten Establishment von Unternehmern, Politikern und Staatsdienern kommen, gilt den meisten Guatemalteken als ausgemacht. Zumal die Wahlbehörde die Ermittlungen Anfang April zum Anlass nahm, Aldana von den Wahlen auszuschließen. Noch bleibt der hoch angesehenen Kämpferin gegen die Korruption der Gang zum Obersten Gerichtshof und zum Verfassungsgericht. Klar ist, ohne Aldana hat der Pakt der Korrupten gute Chancen, weiterhin die Politik in Guatemala zu bestimmen.
Der uruguayische Präsident Dabade Vázquez hat am Montag, den 1. April, drei Generäle, den Verteidigungsminister und seinen Stellvertreter entlassen. Durch diesen einmaligen Vorgang wurde ein Drittel des Generalstabs der uruguayischen Armee des Amtes enthoben. Die Absetzung ist der bisherige Höhepunkt einer Krise zwischen Regierung und Militär, die sich an der Reform der Militärrente entzündet hat. Die seit der Militärdiktatur geltende Regelung räumt den höheren Rängen des Militärs sehr hohe Renten ein, die aus Steuergeldern finanziert werden müssen. Die durchschnittliche Rente eines Militärs ist 5-mal höher als der Landesdurchschnitt. Die Reform soll die militärischen Rentenkassen sanieren und die hohen Renten der Generäle begrenzen. Seit Beginn des Gesetzgebungsprozesses kommt es immer wieder zum offenen Streit zwischen Militärs und Regierung. Dies führte im März 2019 zur Absetzung des Stabschefs, der offen die Regierung kritisiert hatte. Die Ereignisse der letzten Wochen sind aber durch ihren Auslöser besonders brisant. Im Zentrum steht das Geständnis des Militärs José Nino Gavazzo. Er hat ausgesagt, vor dem Beginn der Militärdiktatur das Mitglied der Tupamaros, Roberto Gomenzoro, zu Tode gefoltert und die Leiche daraufhin in einen Fluss geworfen zu haben. Dies sagte der inhaftierte Gavazzo, der bereits wegen Folter, Mord und Verschwindenlassens in mindestens 28 Fällen verurteilt wurde, vor einem militärischen Ehrengericht aus. Richter in dem Prozess waren die drei nun abgesetzten Generäle, die laut Gesetz verpflichtet gewesen wären, die Aussage Gavazzos an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten. Durch eine Veröffentlichung der Wochenzeitung Búsqueda, welche die Prozessakten einsehen konnte, wurde bekannt, dass weder die Generäle noch der Verteidigungsminister die Information mit der Justiz teilten. Besonders pikant ist, dass das Ehrentribunal in der Folter keinen verwerflichen Akt gesehen hat, der die Aberkennung des militärischen Ranges Gavazzos gerechtfertigt hätte. Umstritten ist auch, wie das Geständnis Gavazzos zu bewerten ist. Handelt es sich tatsächlich um die Durchbrechung des Schweigepaktes, der die Aufklärung der Verbrechen der Militärdiktatur nahezu unmöglich macht? Oder ist das eine Operation der ehemaligen Folterer, um den Präsidenten und die Regierung zu schwächen, die wegen ihrer gründlichen Nachforschung zu den Verbrechen aus Zeiten der Militärdiktatur 2013 abgesetzte Richterin Mariana Motta bewertet die Aussage in einem Interview mit der Journalistin Sonia Breccia wie folgt.
Die Militärs haben die Informationen. Sie erinnern sich an alles, was passiert ist. Wer an den Verbrechen beteiligt war und wann. Sie sagen nie die vollständige Wahrheit, sondern immer nur das, was ihnen gerade günstig erscheint. Sie haben das Wissen und sie sitzen am längeren Hebel.
No, preferí morirme allá que salir huyendo. O sea, yo no le tengo, no temo, no tengo por qué salir huyendo. Siempre he dicho, el que nada debe, nada teme. Entonces vamos a enfrentar las cosas hasta que muera.
Costa Rica. Der indigene Aktivist Sergio Rojas Ortiz wurde am Abend des 18. März ermordet. Unbekannte Täter gaben in seinem Haus in Salitre im Süden des Landes mehrere Schüsse auf ihn ab. Rojas war führender Aktivist der Bribri-Indigenen und gehörte der Koordination der Nationalen Front indigener Völker, FRENAPI, an. Gerade an dem Tag seiner Ermordung hatte Rojas Klage eingereicht gegen die illegale Aneignung von indigenen Gebieten und die Zunahme der Drohungen gegen die indigene Gemeinschaft der Bribri. Die Vereinten Nationen verurteilten den Mord an Rojas und forderten verstärkte Schutzmaßnahmen für die indigenen Gemeinschaften Costa Ricas. Die Organisation FRENAPI machte die Regierung des kostarikanischen Präsidenten Carlos Alvarado für den Mord verantwortlich.
Sergio Rojas vive en la lucha de Salitre y en la lucha de los pueblos indígenas. ¿Quién lo mató?
¡El Estado criminal!
¿Quién lo mató?
¡El Estado criminal!
Alvarado selbst bedauerte den Tod von Rojas und kündigte die Bildung einer Ermittlungsgruppe an. Verhaftet wurde bislang jedoch niemand. Die indigenen AktivistInnen wollen sich trotz allem nicht einschüchtern lassen. In ihre Trauer mischt sich Wut und Entschlossenheit. So erklärte Luz Milda Delgado, die sich ebenfalls für die Rückgabe von Land einsetzt.
Con todo el dolor que esto ha provocado, sin embargo, de este dolor sacamos fuerza.
Aus unserem Schmerz ziehen wir die Kraft, um weiterzukämpfen. Der Killer soll wissen, dass unser Kampf weitergeht und dass er uns Indigene nicht zum Schweigen gebracht hat.
Que la lucha sigue. y que no ha silenciado al pueblo originario.
Das Territorium der Bribri ist seit Jahren umkämpft, obwohl es rechtlich den indigenen Gemeinden zusteht. Immer wieder kommt es zu Enteignungen durch nicht-indigene Gruppierungen. Rojas engagierte sich seit vielen Jahren für die Landrechte der Bribri und galt als einer der wichtigsten Aktivisten des Landes. Bereits im September 2012 überlebte er einen Mordanschlag. Die indigenen Gebiete Salitre und Teraba erhalten bereits offiziell Schutzmaßnahmen durch die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte, da sie seit langem bedroht werden. Dennoch kommt es immer wieder zu Gewalt und Landraub in den Gemeinden. Oft bleiben diese Taten ungestraft. Ein Forschungsprojekt der Fernuniversität UNED zeigt, dass der Mord an Rojas kein einzelner Gewaltakt war, sondern sich in eine lange Geschichte der Gewalt einreiht. Die ForscherInnen konnten von 2010 bis 2017 124 Gewalttaten nachweisen, die von Nicht-Indigenen auf indigene Personen ausgeübt wurden. Dazu zählen direkte physische Gewaltakte wie auch das Niederbrennen von Häusern, Landraub und Bedrohung. Auch die Aktivistin und Tochter von Sergio Rojas, Lucy Rojas, sieht dies als großes Problem an und betont, dass ihr Vater auch nach seinem Tod noch verfolgt und verunglimpft wird. Auch deshalb fordert sie eine schnelle Aufklärung.
Wir als Kinder fordern die Regierung auf, den Fall genau zu untersuchen und Spuren und Hinweisen zu folgen. Wir haben bestimmte Personen in Verdacht und wir fordern, dass in dieser Richtung genauestens untersucht wird. Denn wir wissen, dass es Menschen gibt, die ihn bis in den Tod und darüber hinaus gehasst haben.
Die Indigenen wollen auch nach dem Tod von Sergio Rojas weiterkämpfen. Das stellte die indigene Aktivistin Cindy Vargas aus Teraba klar.
Für uns ist er nicht tot, denn sein Kampf hat sich vervielfacht. Nichts kann uns trösten, denn unser Schmerz ist voller Wut.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal
Für eine bessere Demokratie ohne Rassismus. Unter diesem Motto sprach die afroamerikanische Menschenrechtsaktivistin und Philosophin Angela Davis bei einer öffentlichen Kundgebung in Montevideo vor Tausenden von Menschen. Nicht nur Studierende, sondern ein sehr breites Publikum hatte sich am 22. März vor der Staatlichen Universität im Stadtzentrum versammelt. Auch um ein Zeichen zu setzen gegen den bestehenden Rassismus im Land. In ihrer Rede wies Angela Davis auf den strukturellen Rassismus hin, der sich auch im bestehenden Bildungssystem zeige. Dieses sei in ganz Amerika tief vom Rassismus geprägt.
This structural racism is so deeply embedded that it is assumed that black children are less intelligent than white children. That black people are more likely to be arrested by the police, even when the police themselves are black.
Seinen Ursprung habe es in der Sklaverei.
Our educational systems throughout the Americas remain deeply influenced by the racism that has its roots in slavery.
Für diese Worte hätte es vor ein paar Jahren in Uruguay wahrscheinlich noch keinen derart tosenden Beifall gegeben. Da war Angela Davis noch eher was für KennerInnen, die sich besonders mit Schwarzsein in Uruguay und mit Rassismus auf der ganzen Welt beschäftigten. Am 22. März 2019 sind auf dem Platz vor der Staatlichen Universität in Montevideo jedoch nicht nur junge Leute versammelt, sondern Menschen aus allen Generationen, Schichten und Hautfarben. Mate-Tee wird herumgereicht, sich gegenseitig gegrüßt und kurz geredet. Am Nachmittag zuvor war Angela Davis der Ehrendoktortitel der Universität verliehen worden. Sie zeigte sich der uruguayischen Regierung gegenüber sehr solidarisch und bezog sich dabei vor allem auf die in den letzten Jahren errungenen Gesetze, wie die Ehe für alle, die Legalisierung von Abtreibungen, das Gesetz für Geschlechteridentitäten sowie das Gesetz gegen sexualisierte Gewalt. Außerdem dankte sie der uruguayischen Bevölkerung für ihre Solidarität Anfang der 1970er Jahre, als sie selbst in den USA im Gefängnis saß.
That emerges from the recognition that my life has been shaped by a struggle for justice, equality, and freedom led by people of African descent all over the Americas, from the deep south of the United States to the southern cone of South America.
Im Rahmen ihres Besuches fand ein internes Treffen mit Angela Davis und jeweils einer Repräsentantin aus Uruguay, Brasilien, Argentinien, Chile und Kolumbien statt. Wie die Wochenzeitung La Brecha berichtete, wurde dort vor allem über die aktuelle Situation afro-lateinamerikanischer Frauen gesprochen. Das Resümee ist ernüchternd. Laut der im Treffen vorgelegten Daten und Zahlen haben diese ausnahmslos weniger Zugang zu qualifizierten Arbeitsplätzen, auch bei gleicher Eignung, sind in Politik und Institutionen kaum repräsentiert, viel anfälliger für Armut und in der Mehrheit arm. Die Zahlen sexueller Ausbeutung sind bei afro-lateinamerikanischen Frauen sehr hoch. Der Zugang zu Rechtsbeistand tendiert dabei statistisch gegen Null. In Chile und Argentinien kommt noch hinzu, dass die Afro-Gemeinden und Menschen mit afrikanischen Wurzeln nicht als solche anerkannt werden. Dabei präge die Sklaverei bis heute die Gesellschaften Lateinamerikas, wie Angela Davis betont.
Why do I speak about slavery when it was supposedly abolished so long ago? Slavery was supposedly abolished in the United States in 1865. Uruguay was ahead of the U.S., abolishing slavery in 1830. But the point I want to make is that the simple legal abolition of slavery did not eradicate the deep economic, social, political, and ideological impacts of slavery on the cultures of Europe and the Americas. Racism has always been linked to capitalism, which has profited from and continues to profit from racism. Capitalism is racial capitalism.
Am Ende des öffentlichen Aktes in Montevideo spielte zuerst die afro-uruguayische feministische Hip-Hop-Band Se Amo Cocoa und anschließend der bekannte afro-uruguayische Candombero Ruben Rada. Hört dazu jetzt seine Musik. Aus Altpapier, das auf Argentinien Straßen gesammelt wird, neue Bücher herstellen. Das ist die Idee der Verlagskooperative Eloisa Cartonera aus Buenos Aires. Was ein Bucheinband aus Pappkarton mit menschenwürdiger Arbeit zu tun hat und wie es gelingt, auch noch nachhaltig zu wirtschaften, haben wir von den beiden Mitarbeitern Maria Gomez und Washington Cucurto erfahren. Die beiden Schriftsteller waren Ende Februar in Berlin zu Gast und haben im Iberoamerikanischen Institut ihre Arbeit vorgestellt. Ein paar ihrer Bücher hatten sie natürlich auch dabei.
Cecilia Pavón, die sich drehende grüne Welt. Lass uns so sprechen, als gäbe es keine anderen Schriftsteller als dich und mich. Als sei in der Geschichte der Menschheit kein einziges Buch veröffentlicht worden. Als seien die Bücher noch nicht erfunden. Als würden wir erst seit kurzem unsere ersten Buchstaben erschaffen.
Das Buch ist etwas größer als A5-Format. Es ist im Eloisa Cartonera Verlag im Jahr 2019 auf deutscher Sprache erschienen. Der Titel »Kein Messer ohne Rosen« ist in bunten Buchstaben auf den dicken Einband aus Karton gemalt. Auf den fotokopierten Seiten sind neben Gedichten der argentinischen Schriftstellerin Cecilia Pavón auch Prosatexte anderer lateinamerikanischer AutorInnen zu finden.
Für die Arbeit mit Eloisa Cartonera haben wir eine Veröffentlichungserlaubnis für Texte in diesem besonderen Format. Die entstehenden Bücher müssen einen Einband aus Pappkarton haben mit einem in der Mitte gefalteten Heft darin. Das ist ein Format, das früher nicht existierte. Es ist billig und sehr beliebt, komplett handgemacht. Das unterscheidet unsere Bücher von denen eines herkömmlichen Verlages. Es gibt auch keine ISBN-Nummer. Wir unterschreiben keine Verträge mit den Autoren. Wir haben nur die Erlaubnis, die Texte durch unseren Verlag zu verbreiten.
Maria Gomez und Washington Cucurto sind zwei von fünf Mitgliedern der Verlagskooperative Eloisa Cartonera aus Buenos Aires. Am 26. Februar haben sie ihre Arbeit im Iberoamerikanischen Institut in Berlin vorgestellt. Seit seiner Gründung im Jahr 2003 kauft der Verlag den für die Bücher benötigten Karton von sogenannten Cartoneros. Das sind Menschen, die in Armut leben. Aus dem Müll auf den Straßen sammeln sie Karton und Altpapier, um dieses dann für etwas Geld zu verkaufen.
Es gibt in Argentinien keine Mülltrennung wie in europäischen Ländern, beziehungsweise das fängt gerade erst an. Ansonsten wird nicht recycelt. Der gesamte Müll wird an einer Stelle verbrannt. Das ist sehr stark verschmutzend. Und die Cartoneros haben aufgrund von Marginalisierung und Armut angefangen, diese Arbeit zu machen, die eigentlich der Staat übernehmen müsste, aber einfach nicht leistet. Daher beginnt der Staat, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Das Sammeln von Karton ist also eigentlich eine soziale Aufgabe.
Im Interview erklären mir Maria und Washington, dass viele Menschen durch die Krise in Argentinien im Jahr 2001 in die Armut abgerutscht sind. Deshalb mussten sie anfangen, den Karton zu sammeln.
Das ist etwas sehr Lateinamerikanisches. Cartoneros gibt es nicht nur in Argentinien, sondern in den meisten Ländern des Kontinents.
Ich glaube, ihre Situation hatte sich ein wenig verbessert. Nun gibt es aber erneut politische und vor allem wirtschaftliche Probleme. Nach der Krise im Jahr 2003, 2004 unter der vorherigen Regierung haben sich die Cartoneros der Stadt in Kooperativen zusammengeschlossen. Es gab dann auch eine stärkere Zusammenarbeit durch den Staat mit diesem ökonomischen Sektor. Parallel zu neu gegründeten oder wiedereröffneten Firmen, die begannen in diesem Bereich zu arbeiten. So auch unser Verlag Eloisa Cartonera.
Leer te salva. Lesen rettet dich. Das steht auf dem Werbeplakat von Eloisa Cartonera. Der Verlag kauft den gesammelten Karton für etwa 3 Peso pro Kiste, die ungefähr so groß ist wie ein Schuhkarton. Nachdem das Material geschnitten, bemalt oder mit Stencils besprüht wurde, werden die Seiten mit einem Tacker darin befestigt. Fertig sind die Bücher, von denen jedes ein Einzelstück ist.
An unseren Arbeitstagen verkaufen wir sie auf Büchermärkten und in unserem Laden in der Avenida Corrientes, direkt im Stadtzentrum. Oder auch auf Demonstrationen oder wenn wir irgendwo eingeladen werden und verreisen. Dann suchen wir einen Stapel Bücher zusammen, die den Leuten gefallen können.
So war es auch heute. Nach dem Gespräch mit dem deutschen Schriftsteller Timo Berger im Iberoamerikanischen Institut wurden noch ein paar Bücher verkauft. Mittlerweile gibt es etwa 300 verschiedene Cartonero-Verlage in ganz Lateinamerika. Sie alle haben eine eigene Arbeitsweise und ein spezifisches Design ihrer Bücher. Über die Arbeitsabläufe in der Kooperative Eloisa Cartonera berichten Gomez und Cocurto, die selbst auch Schriftsteller sind.
Wir haben immer wieder neue Ideen und sprechen zusammen darüber. Und dann sehen wir, was wir damit machen. Manchmal klappt es besser, manchmal verläuft etwas im Sand.
Das Wichtigste ist, denke ich, die Bücher herzustellen, die Bücher zu verteilen, verschiedene Autoren und die Leser zu treffen. Eigentlich all das, was wir in der Kooperative machen. Wir kennen uns alle nun schon viele Jahre und sind zusammen wie eine kleine Familie.
Am Ende unseres Interviews kommen wir noch auf die Möglichkeiten und Grenzen von Umweltschutz zu sprechen. Maria Gomez erläutert ihre Sicht auf die Zusammenhänge zwischen finanziellen Mitteln und Nachhaltigkeit in Europa und Lateinamerika.
Ich weiß, dass es hier ein ausgefeiltes System der Mülltrennung und auch Geldstrafen bei Vergehen und so etwas gibt. Aber in Argentinien ist dieses Thema den Menschen einfach viel fremder. Sie arbeiten viel mehr Stunden und verdienen weniger Geld. Es gibt andere Prioritäten. Ich meine, die Umwelt ist ja eigentlich gar keine Frage der Priorität, denn am Ende sterben wir alle. Aber ich sage mal, unmittelbar haben die meisten Leute dort andere Notwendigkeiten.
Nach der Veranstaltung in Berlin ging es für die beiden Verleger weiter nach Zürich, zu einer Veranstaltung über argentinische Literatur. In der Bibliothek des Iberoamerikanischen Instituts in Berlin können um die 500 Bücher aus Cartonera-Verlagen ganz Lateinamerikas entliehen werden. Eine ausführliche Bibliografie zum Thema ist online verfügbar. Über Neuerscheinungen von Eloisa Cartonera informiert die Kooperative auf Facebook und ihrer Internetseite eloisacartonera.com.ar.
In dieser Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.